dürfen zum Kindergottesdienst. Wir machen die Segnung am Ende. Okay, also die Kinder dürfen zum Kindergottesdienst. Wir haben natürlich heute noch die Segnung für den Schulbeginn, aber das machen wir dann nach der Predigt. Dann holen wir sie nach oben und beten für sie und segnen sie. Ich möchte eine kleine Überleitung von dem Lied machen zu der Predigt. Und zwar, wir haben gesungen, egal was du mir nimmst, egal was du mir gibst. Das singt sich leicht, aber wenn es dann ernst wird, wenn es dann praktisch wird, wenn Gott dir zum Beispiel zulässt, wenn er zulässt, dass dein Arbeitsplatz verloren geht, deine finanzielle Lebensgrundlage, singst du dann auch noch, egal was du mir nimmst, egal was du mir gibst. Wenn Gott einen geliebten Menschen aus deinem Leben nimmt, singst du dann auch noch, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst. Das klingt manchmal so flüssig und alles so praktisch, aber das kann gravierende Konsequenzen haben für unser Leben. So, Christsein ist, ich weiß nicht, ob man sagen kann, eine ernste Sache, aber Christsein kann eine tiefgreifend einschneidende Sache in unserem Leben sein. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nahe am Herzen Jesu sind, nahe am Herzen Gottes. Denn wenn wir eng in Verbindung mit Gott sind, lassen sich all die Schicksalsschläge des Lebens und alles, was uns auch Schwierigkeiten bereitet, leichter ertragen. So, heute Morgen möchte ich eigentlich ein bekanntes Wort lesen aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 11, aber auch aus 1. Korinther Vers 13. Ja, das ist here we go, sagen die Engländer. Okay, lasst uns, wenn es möglich ist, nochmal aufstehen und dann lese ich den Text und dann beten wir nochmal. Also Matthäus 11, 28 bis 30, das ist eine sehr bekannte Stelle. Ist überschrieben mit der Einladung Jesu oder Jesu Einladung: Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Mal soweit dieses Wort. Lass uns noch mal beten. Herr Jesus, du hast wunderbare Worte gesprochen, als du auf dieser Erde warst. Und wir danken dir, dass sie uns auch für heute, ja für die Jahrhunderte seit deiner Heimkehr in den Himmel überliefert sind. Und Herr, lass uns diese Worte begreifen, was das für unser Leben bedeutet. Lass diese Worte uns zu unserer Speise für unseren inwendigen Menschen werden. Sprich du zu unseren Herzen. Komm du zu deinem Recht. Hab du deinen Weg in unserer Mitte. Darum bitten wir, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft den Platz nehmen. Ich möchte als Einstieg in diese Predigt einen Erfahrungsbericht oder eine Geschichte erzählen. Heute geht es um die allgemeine Richtung in dieser Predigt ist die Jesus-Nachfolge und Das Lernen, die Lernprozesse. Wir haben ja die Einsegnung der Schüler in ihr neues Schuljahr. Aber es gibt nicht nur Lernprozesse, wenn man in eine öffentliche Schule geht, es gibt auch Lernprozesse im Alltag, im Leben, im Berufsleben, im Familienleben. Wir können überall Lernprozesse durchmachen. Und so hat hier jemand eine Geschichte geschrieben, und zwar die Frage darüber, was ist mein Leben? Gnädige Frau, wie sieht Gott mein Leben an? Fragte einst Clemens Brentano seine Vertraute. Luise Hensel, seine Vertraute, gab dem Dichter eine wunderbare Antwort. Mein Herr, sagte sie, Gott sieht ihr Leben an wie eine Perle, die auf die Erde gefallen ist. Zwei Dinge wollte Luise Hensel damit sagen. Der Mensch ist in den Augen Gottes eine Perle. Aber die Perle ist aus der Hand Gottes heraus in den Dreck der Erde gefallen. Jeder Mensch ist in den Augen Gottes kostbar und wertvoll. Jedes Leben ist eine Perle und ein Juwel von Gott. Jeder Mensch ist vor Gott ein Schatz und einmalig. Aber der Glanz und der Wert sind überdeckt von Erdendreck und Sündenschmutz. Aus unserer Bestimmung, die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln, sind wir hinausgefallen oder herausgefallen. Doch Gott lässt seine Menschenkinder nicht im Dreck liegen, in der Sünde verkommen, in der Erde verwesen. Er macht sich auf, um seine Perlen wiederzufinden, sie aufzuheben, zu reinigen und ihnen ihren Glanz wiederzugeben. Und das Wort sagt, komm zu mir. Und es sagt, lernt von mir. Jesus sagt, komm zu mir, lern von mir. Wie geschieht das, dieses Lernen? Und darum geht es heute Morgen. Gläubige Menschen, das ist mein erster Punkt, gläubige Menschen sind lernende Menschen. Man spricht von Jüngern Jesu. Und dieses Wort Jünger ist eigentlich ein Wort, das nur im christlichen religiösen Zusammenhang gesagt wird, weil am Arbeitsplatz spricht niemand von Jünger und auch in der Tagesschau redet auch niemand von Jüngern. Es sei denn, es geht gerade um den christlichen Kontext. Was sind denn Jünger? Nun, Jünger sind eigentlich Schüler, Lernende. Ein Jünger ist einer, der praktiziert, was er gelernt hat. Das ist ein Jünger. Und eigentlich sind wir alle Jünger Jesu. Wir sollten das umsetzen, was von Jesus gehört und gelernt haben. So, die Hauptberufung eines Jüngers, das heißt eines eifrigen Schülers und hingegebenen Anhängers Christi, besteht darin, mit Jesus zu sein. Das ist doch schön, oder? Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Es gibt ja verschiedene Arten des Lernens. Es gibt das assoziative Lernen, das heißt, das in Verbindung bringen mit etwas Bekanntem. Ja, ich lerne etwas Neues, indem ich das Neue in Verbindung bringe mit etwas, das ich schon kenne. Damit kann ich es besser verstehen lernen. Es gibt das Lernen durch Konditionieren, in anderen Worten, das macht man auch bei den Tieren. Es wäre jetzt schön, wenn unser Hund da wäre. Wenn Begrüßung ist, dann kommt und hebt die Pfote. Ja, Begrüßung, ja. Das hat er gelernt. Irgendwie weiß er, wenn jemand kommt, wenn ich komme, Pfote heben. So, und dann bekommt er, oder wenn er Gassi war, kriegt er eine Belohnung. Und die Belohnung verstärkt das Verhalten. Wenn was, und natürlich auch kann man durch Bestrafung Verhalten verlernen wieder. Also, das ist die zweite Art. Dann gibt es natürlich das kognitive Lernen, das Lernen über das Nachdenken, dass wir reflektieren, nachdenken, was Neues lesen und dadurch neue Erkenntnisse gewinnen. Oder das Lernen am Modell, also durch Vorbilder lernen. Und Jesus hat besonders dieses Lernen am Vorbild praktiziert. Er hat nämlich 12 Jünger gerufen in seine Nachfolge. Er war am See Genezareth unterwegs. Und was tut man am See Genezareth beruflich? Fischen. Damals gab es noch keine Touristen-Chats, die omnibusweise Leute, Touristen nach Palästina gekarrt haben, um damit die Sehenswürdigkeiten angucken, sondern damals war man in der Landwirtschaft tätig oder als Fischer. Und Jesus geht da an den See Genezareth und sagt zu Petrus und zu seinem Bruder, folge mir nach. Ich habe mir schon öfters Gedanken gemacht, wenn heute irgendjemand so an meine Haustür klopfen würde oder mich beim Rasenmähen im Garten sehen würde und sagt, du, folg mir nach. Ich glaube, ich wäre skeptisch. Ich würde erst mal fragen, wer sind Sie überhaupt? Und wohin wollen Sie mich führen? So, wir sind heute etwas kritischer. Irgendwie, warum auch immer, vielleicht hat Jesus eine besondere Ausstrahlung, vielleicht haben diese Worte, diese Fischer getroffen wie der Blitz, haben sie eingeschlagen und haben einfach dieses Leben dieser Fischer umgekrempelt. Auf jeden Fall haben sie die Entscheidung getroffen, nachzufolgen. So, 12 Jünger sammelt Jesus und sie folgen ihm nach und sie schauen ihm zu, wie er 3 Jahre lang lebt. Das ist gewaltig eigentlich. Das Lernen am Vorbild. Jesus hat Kranke geheilt, er hat Lahme, Krüppel aufgerichtet, er hat sogar Tote auferweckt, die Tochter des Jairus, und Blinde sehend gemacht. Das haben sie alles gesehen. Er hat die Schwiegermutter des Petrus vom Fieber befreit. Sie haben auch gesehen, wie er am Kreuz gestorben ist. Wie er gelitten hat. Wie man ihn verachtet hat. Das haben sie auch gesehen. Und wie er damit umgegangen ist. So. Ein Jünger, die Jüngerschaft, das Lernen besteht darin, dass wir bei Jesus sind. Mit Jesus unterwegs sind. Jesus in unserem Leben haben. Dabei haben, dass wir eine Beziehung mit ihm entwickeln und haben. Um das geht es. Also man muss nicht jeden Tag Gottesdienst haben, sondern man muss jeden Tag mit Jesus reden. Also wenn junge Leute eine Beziehung anfangen, heute gibt es ja die Smartphones und die WhatsApps und die Facebooks und diese Medien und dann wird getipst und gemacht in allen Lebenslagen, im Bus, an der Bushaltestelle, im Auto, bei der Arztpraxis, überall. In Kontakt sein ist in. Und ich glaube noch mehr in Kontakt, wenn man jemand gefunden hat, den man gern hat, dann hat man doch nichts mehr als den Wunsch, zusammen zu sein. Und so ist es auch im Glauben. Ja? Wer Jesus liebt, möchte Jesus in seinem Leben dabei haben. Er möchte, dass Jesus ihn begleitet in allen Situationen seines Lebens. Ob das zu Hause ist, in der stillen Zeit, ob das am Arbeitsplatz ist, wenn vielleicht schwierige Aufgaben zu lösen sind oder in der Freizeit. Bei Jesus sein. Wer Gottes Zielen dienen möchte, muss natürlich auch Unterweisung bekommen, also Input. Wie macht man was? Jesus hat es ihnen ja vorgelebt, wie man betet. Er hat ihnen das Vaterunser gelehrt. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, wir kennen das. Sie haben gefragt, lehr uns beten. Und dann hat er ihnen das ist ein Mustergebet. Eigentlich sind es Themen, die er in diesem Vaterunser erwähnt. Dein Name werde geheiligt, dahinter steht, ein anderes Wort sagt, er ist heilig, seid auch ihr heilig. Und was das bedeutet, also, oder unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann dürfen wir sagen, der Herr hat uns die finanzielle Lebensgrundlage gegeben, er hat uns die Versorgung geschenkt. Dann dürfen wir sagen, danke Herr, danke für die Versorgung, das kommt von dir. Dass ich meinen Arbeitsplatz habe, kommt von dir. Es könnte auch anders sein. Wir haben nicht alles im Griff. So, wir brauchen auch Unterweisung, natürlich, wie man Dinge tut und sich in die verschiedenen Dienste einzuüben. Doch all das muss aus der persönlichen Zeit mit Jesus fließen. Also dort in der Gemeinschaft mit dem Herrn empfangen wir Impulse von Gott, Ideen, Gedanken. Wir werden getrieben. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Da gibt es so einen übernatürlichen Motivator, den Heiligen Geist, der uns antreibt, bestimmte Dinge zu tun, die Gott will, dass wir sie tun. Wenn du zum Fitnessstudio gehst, dann gibt es dort einen Fitnesstrainer, der will dich motivieren, die verschiedenen Geräte zu benutzen. Und eben manche gehen dahin, weil sie abnehmen wollen und dann wird erklärt, wie das geht. Also da gibt es einen, der motiviert, der möchte, dass du dranbleibst. Und der Heilige Geist ist genau dieser Motivator. Er will, dass du am Glauben dranbleibst, dass du in der Beziehung Jesu dranbleibst. So, lernen bedeutet eigentlich eine überdauernde Verhaltensänderung. Also Gott will, wenn wir lernen, dass es eine beständige Verhaltensänderung zustande kommt, die auf Erfahrung und Übung zurückgeführt werden kann. Also wir lernen durch Erfahrungen, wir lernen aber auch durch Übung, indem wir Dinge wiederholen. Es ist keine Sünde, wenn wir durch Übung und durch Wiederholung Gottes Wort auswendig lernen. Das hilft dem Heiligen Geist, wenn wir unterwegs sind, Dinge in Erinnerung zu rufen. Nun, lernen durch Vorbild. Jesus, mein zweiter Punkt. Drei verschiedene Aspekte. Wie haben die Jünger gesehen, was Jesus für ein Vorbild ist? Ein Beispiel ist, als Jesus in der Karwoche am Gründonnerstag das letzte Abendmahl mit den Jüngern feiert, zieht er sein Oberkleid aus, gürtet sich einen Schurz um und beginnt seinen Jüngern die Füße zu waschen. Das war die Arbeit eines Sklaven eigentlich. Jesus dient seinen Jüngern, indem er ihnen die Füße wäscht. Er dient ihnen. Und dann, als er fertig ist zu dienen, Petrus will sich nicht waschen lassen, und Jesus sagt, wenn du das nicht zulässt, dann hast du keinen Anteil an mir. Wir brauchen einen Anteil an Jesus, Teilhabe an ihm, an seiner Kraft. Und dann, als er fertig ist, sagt er, ihr nennt mich Herr und Meister. Und ich bin es. Und dieses Ich bin es ist nicht eine Aussage der Arroganz und der Stolz, sondern eine Aussage der Demut. Ich bin es. Es ist falsche Demut, wenn wir etwas sind und es nicht sein wollen. Was wir sind, das sind wir. Wir sollen nicht mehr aus uns selbst machen, aber auch nicht weniger. Wir sollen uns auch nicht einfach klein machen, dass wir so klein wird, da, wo wir gar nicht sind. So Jesus sagt es, ich bin Herr und ihr sagt, ich bin Herr und Meister. Und ich bin es. Und wenn ich euch als Herr und Meister die Füße wasche, dann sollt ihr das auch tun. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn es um Führungspositionen geht, in der Welt, die Gott nicht kennt, in der Arbeitswelt, dann sind Führungskräfte die, die Anweisungen erteilen, die delegieren, die andere für sich arbeiten lassen. Wenn es im Reich Gottes um Arbeit geht, um Führungskräfte, dann geht es so, wie Jesus uns vorgemacht hat, der Größte sein will, muss euer Diener sein. Er dient euch am meisten. Das ist eine völlig andere Perspektive. Jesus hat der ganzen Menschheit gedient, indem er die Herrlichkeit im Himmel verlassen hat und Mensch wurde und gehorsam war, seinem Vater gehorsam, bis zum Tod am Kreuz. So demütig und so dienstbereit war er, dass er sogar bereit war, bis am Kreuz gehorsam zu sein. Und das ist mein zweiter Punkt, und zwar, beziehungsweise meine zweite Bibelstelle, die bestätigt, dass das so stimmt. In Hebräer 5,8 heißt es, allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen. Durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Und dann habe ich mich gefragt, wie hat denn Jesus durch Leiden gelernt? Nun, am Gründonnerstag, als das Abendmahl vorbei war, gingen sie in den Garten Gethsemane. Und dort fängt Jesus an zu beten, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, diese Kreuzigung, diese Gefangennahme. Und dann kommt dieses Lernen im Leiden, aber nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Im Reich Gottes möchte uns Gott manchmal in eine Richtung führen, die uns nicht angenehm ist, die für uns vielleicht schwerfällt. Und dann gilt es, durch Gehorsam zu lernen. Zu lernen. Gehorsam zu sein. Natürlich können wir auch sagen, nein, Herr, ich mach's nicht. Ich will's nicht. Ich kann's nicht. Und dann ist der Heilige Geist betrübt über uns, weil wir uns verweigert haben. Wenn Gott uns in eine Richtung führen möchte, einen Schritt von uns erwartet, der für uns neu ist, der für uns unbekannt ist, dann sollten wir darauf eingehen und ihm vertrauen. Jetzt kommt das Vertrauen zu Gott ganz elementar in Bedeutung. Ich sage ein Beispiel. Als Jesus im Sturm im See Genezareth bei Nacht, in der Morgenwache, auf dem Wasser daherkommt, haben sie geschrien vor Angst. Wir haben eine Predigt darüber gehört. Und dann, als sie gesehen haben, es ist Jesus, sagt Petrus, Herr, wenn es du bist, dann sag, dass ich rauskomme und zu dir. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Komm raus aufs Wasser. Und Petrus steigt raus und er macht die Erfahrung, dass er auf dem Wasser laufen kann. Das hat sonst keiner diese Erfahrung gemacht. Er hat es gewagt, einen Schritt zu tun, der ihm unbekannt war. Aber er war gehorsam und hat sehr viel gelernt dabei. Als das Vertrauen zu Jesus noch da war, ist er nicht gesunken. Aber als er auf die Wellen geschaut hat, auf die Umstände, auf den Sturm, plötzlich, wisst ihr, wenn dann der Verstand einschaltet manchmal, obwohl der Verstand nützlich ist, aber wenn wir im Glauben wandeln, dann kann der Verstand uns auch hinderlich sein. So, und dann hat er logisch gedacht und dann ist er gesunken. Und dann schreit er zu Jesus, Herr, hilf, und Jesus schnappt ihn bei den Händen und lässt ihn nicht in dieser Zweifelssituation untergehen, sondern er hält ihn und sie steigen ins Boot. Und der Petrus, hat eine Erfahrung gemacht, eine Lernerfahrung, eine praktische Lernerfahrung. Und so geht Jesus auch mit uns um. Er will uns praktische Lernerfahrungen vermitteln. Glaube ist nicht eine theoretische Sache. Als ich komme ja aus katholischem Hintergrund, und viele Leute sagen, ja, ich glaube. Damit meinen sie, ich halte es für möglich, dass es einen Gott gibt. Ich glaube, dass es einen Gott gibt. Das halte ich für wahr. Aber das ist ein sehr spärlicher Glaube. Das reicht nicht aus. Die Teufel glauben das auch. Die wissen es sogar. Und sie zittern vor Gott. Also, und es ist ja bekannt, dass der Teufel nicht in den Himmel kommt. Ja? Also dieses Maß an Glaube reicht nicht aus. Sondern Glaube bedeutet, Gott zu vertrauen und mit ihm bestimmte Wege zu gehen, die er uns führen möchte. Glaubensschritte. Schritte, die eventuell ja, ein gewisses Risiko beinhalten. Neue Wege gehen. Das mögen wir nicht so, weil neue Wege, Unbekanntes, das, viele Leute sind sehr skeptisch vor unbekannten Wegen, neuen Wegen. Die wollen lieber in ihren alten, eingetretenen Pfaden bleiben, weil das verbietet Sicherheit. Wir lieben Sicherheit. Die Versicherungswirtschaft in Deutschland macht Milliarden Umsätze. Die Leute sichern sich ab vor allem. Es gibt sogar Sterbeversicherung. Das heißt, die nehmen dir jetzt das Geld ab, dass wenn du gestorben bist, dass irgendjemand deine Beerdigung bezahlt. Also von diesen Beträgen. Also, wir könnten jetzt eine Stunde lang Versicherungsrichtungen besprechen, was alles versichert wird. Also wir lieben Sicherheit. Wir lieben die Sicherheit. Aber im Reich Gottes gibt es manchmal Momente, wo wir einen Schritt heraus tun müssen, aus der Sicherheit und Gott vertrauen. Jesus sagt nicht umsonst, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Was? Wie sind denn die Kinder? Also die noch nicht in der Pubertät sind. Mein Bruder, das war so ein bisschen, der war so ein Spezieller, der Älteste, der hat 6 Kinder, hat er seine Kinder genommen und hat so gemacht. Schupp, schupp. Er hat sie in die Luft geworfen und wieder aufgefangen. Die haben keine Angst gehabt, die haben gelacht mit ihm. Du, dann hat er, wir haben im Flur so ein zweites Stock und da kannst du, hat er geschnappt und da über die 2,80 Meter da drüber gehalten. So. Kinder vertrauen Erwachsenen. Die haben keine Angst. Wir würden schreien, halt, Angst, Angst, boah, nicht. Tut dem Kind nicht zu leid, das ist gefährlich. Kinder vertrauen. Und das meint Jesus, oder das meint das Wort Gottes, vertrau deinem Gott. Vertrau ihm dein Leben an. Geh mit ihm Glaubensschritte. Und du wirst im Glauben wachsen. Du wirst Dinge erleben, die andere Menschen nicht erleben. Dein Glaube wird gestärkt werden. Dein Vertrauen wird immer stärker werden. Und Gott wird eine Realität in deinem Leben, wie sie andere Menschen nicht kennen. Wisst ihr, wie die ungläubigen Menschen argumentieren oder die Menschen, die Gott nicht kennen? Wenn du in Finanznot bist und jetzt kriegst du plötzlich einen Brief mit, was weiß ich, 500 Euro drin, dann strahlen wir und sagen, danke Gott, der Herr hat's geschenkt. Wisst ihr, was die Ungläubigen sagen? Ja, das war Zufall. Das war einfach Zufall. Oder wenn du mit dem Auto in einer brenzligen Situation warst, wenn es fast geknallt hätte, dann sagen die, hast halt Glück gehabt. Aber wir Gläubige wissen, das war Bewahrung. Das hat nicht nur einen Schutzengel gebraucht, sondern eine ganze Legion Schutzengel, dass es nicht geknallt hat. Wir wissen, Gott hat dich bewahrt. Du manchmal, wenn sind wir auch abgelenkt und wir gucken nicht richtig und beinahe knallt's. Du, und dann steigt der Blutdruck und dann gerade nochmal gut gegangen. Ein gläubiger Mensch weiß, in meinem Leben gibt es eigentlich keine Zufälle, sondern Gott handelt in meinem Leben. Und die Ungläubigen, die Gott nicht kennen, sagen, ja, das war Zufall und Schicksal und ja, und finden alle möglichen Gründe, Antworten, die Gott ausklammern. Und das ehrt Gott nicht, sondern wir wollen Gott dankbar sein. Es war die Hand des Herrn, die uns gnädig war. So, lernen von Jesus. Paulus sagt, das ist der zweite, der ein Musterbeispiel für uns ist, in 1. Korinther 11, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Paulus sagt nicht, ich bin's, sondern ich bin der Nachahmer Jesu und seid ihr meine Nachahmer. So, also seid ihr eigentlich auch Christi Nachahmer. Und Paulus schreibt auch, und das ist mein dritter Gedanke, Römer 8, 29, das schreibt er eigentlich zusammengefasst, Gottes Ziel ist unsere Umgestaltung in sein Bild. Und Paulus schreibt, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass die Jünger, sie, ihm Jesus oder ihm Gott gehören sollen. Darum hat Gott auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind, sein Sohn Jesus. Er, Jesus, ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Das ist die neue Genfer Übersetzung. Wir kennen das ein bisschen anders von der Luther-Übersetzung, aber der Sinn ist derselbe. So, wir sollen diesem Urbild Gottes Jesus immer ähnlicher werden. Wie hat Jesus gelebt? Wie hat er sich verhalten, als er kritisiert wurde? Wie hat er Menschen gedient? Mit was für einer Einstellung hat er gelebt? Und Gott möchte uns auch so machen. Genau. So, also es geht um Lernprozesse. Mein dritter Punkt. Lernen bedeutet Erkenntnisgewinn, Wissenszuwachs. Und nun kommt meine zweite Bibelstelle, 1. Korinther 13, Vers 9 und 10. Denn wir erkennen stückweise, sagt Paulus, und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Eigentlich geht es in 1. Korinther 13 um die Liebe, wie die Liebe, was die Liebe alles ist, was für Aspekte es da gibt. Sie ist langmutig und freundlich, sie lässt sich nicht erbittern, sie sucht nicht das Ihre, sie ist nicht egozentrisch, sie freut sich nicht mit der Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Das sind alles Wesenszüge, die wir bekommen sollten als Christen. Und wenn wir so sind, dann werden die Menschen aufmerksam auf uns und sagen, der ist irgendwie anders wie die anderen. Der ist anders. Der strahlt. Und warum ist der so? So war Jesus. Nun, die Liebe hört niemals auf. Das ist der Abschluss dieses ersten Teils. Und dann der zweite Teil, da habe ich das herausgeschrieben, da heißt es, prophetische Eingeben werden aufhören, das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Also es gibt Dinge, die sich verändern, auch im Reich Gottes. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir enthüllen, ebenfalls nur ein Teil des Ganzen. Um das geht es mir eigentlich. Wir haben als Menschen ein begrenztes Auffassungsvermögen. Wir können nur bruchstückhaft Dinge lernen und wahrnehmen. Das beste Beispiel ist, ich werde immer wieder ermutigt, predige kürzer. Wir können das nicht alles merken. Das ist zu viel Input. Ja. Und ich würde am liebsten die ganze Lehre packen und es euch mitgeben als Paket. Oder da gab es ja mal so eine Idee vom Nürnberger Trichter. Wenn ich es könnte, würde ich es tun. Aber das kann ich nicht. Ja. Jeder muss selber lernen und muss praktisch irgendwo von dem, was angeboten wird, vom gedeckten Tisch, das wegnehmen, für sich in Anspruch nehmen, was ihm gut tut, was er gerade braucht und das andere stehen lassen. So sieht's aus. Ja, so. Das, was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Also unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Stückweise. Wir erkennen stückweise. Deshalb, es wird nie so sein, dass wenn du einmal die Bibel durchgelesen hast, dann weißt du alles und dann brauchst du nie wieder lesen. Das stimmt nicht so. Wenn du die Bibel liest, dann erkennst du dies und jenes und wenn du sie zum zweiten Mal liest, erkennst du wieder was Neues. Und irgendwann kennst du den Text vielleicht auch auswendig. Und wenn du es zum 10. Mal liest, dann zeigt dir der Geist Gottes wieder eine neue Dimension. Also es wird nie langweilig. Das ist ein Buch, die Bibel ist ein wundervolles Buch, ein göttliches Buch. Wenn du einen Roman liest und hast ihn dreimal gelesen, da brauchst du nicht ein viertes Mal lesen. Da weißt du, was drinsteht und da passiert auch nichts mehr. Da kommt nichts mehr, wisst ihr, da gibt es keinen neuen Erkenntnisgewinn. Aber wenn du die Bibel liest, und du liest sie 10 Mal, beim 11. Mal hast du wieder einen neuen Erkenntnisgewinn. Warum? Weil es das Wort Gottes ist und weil Gott dir immer wieder neue Nahrung gibt für deine Seele, für deinen inwendigen Menschen. Deshalb ist es unerlässlich, dass wir eigentlich begegnen wir Gott im Wort Gottes. Das Wort Gottes ist eigentlich, ja, Gott, Jesus sagt, ich bin das fleischgewordene Wort. Ich bin das fleischgewordene Wort. Das Leben Jesu ist eigentlich, das ist auch Bibel, ja, das ist Wort Gottes. Und die Bibel schreibt dann, was Jesus getan hat, aber das ist identisch. So, nochmals, also, wir haben ein begrenztes Auffassungsvermögen. Ich möchte euch ein Beispiel mitteilen. Eine Geschichte, die uns zu denken gibt. Auf einem Bahnhof will ich telefonieren und suche nach einem, also früher gab es, das ist von der Zeit, als noch keine Smartphones gab, keine Handys, sondern Telefonzellen. Wisst ihr, in England gab es ja diese roten Telefonzellen. Bei uns gab es gelbe Telefonzellen. Und da bist du da rein. Bei manchen ist anscheinend das Licht angegangen. So, das ist der Hintergrund für diese Geschichte. Also, wo bin ich jetzt da? Da. Also auf einem Bahnhof will ich telefonieren und suche nach dem Lichtschalter. Es ist keiner da. Und in der Telefonzelle ist es dunkel. Da tritt ein freundlicher Herr auf mich zu und sagt, Sie müssen eintreten, dann wird es hell. Ich tat es und so geschah es. Nach Erledigung des Telefonats gab mir die Sache zu denken. Manche Menschen möchten auch Licht in ihre vielen Fragen, um den Glauben zu bekommen. Aber sie wollen erst sehen und Klarheit haben über alles, um dann glauben zu können. Es geht aber nur umgekehrt. Wir müssen erst in die verhüllte Welt des Glaubens eintreten. Dann werden wir sehen und Wunder erleben. Also Risiko. Also tritt mal erst ein. Wir wollen, wisst ihr, So wie es da steht. Am liebsten wüssten wir, was in 2 oder 3 oder 5 Jahren in unserem Leben los ist. Wir wollen immer wissen, was in der Zukunft los ist. Ich bedauere manchmal die Politiker, weil die Journalisten, die sind manchmal wie so, also aufsässige Mücken. Ja, die im Sommer, weißt du, wenn du Eis essen gehst oder was weiß ich, irgendwo Mittagessen, und da kommen Wespen, Bienen und Mücken und was weiß ich, und die da musst du dich wehren, und das verpatzt das ganze schöne Essen. Irgendjemand plagt dich immer. Und die Journalisten wollen immer wissen, was ist denn übermorgen? Wie fällt die Entscheidung aus? Ich bin überzeugt, diese Verantwortungsträger, die wissen oft selbst noch nicht, wie es geht. Dann müssen sie irgendeine Antwort geben. Und so sind wir Menschen. Wir wollen immer wissen, was ist übermorgen? Wie geht es aus? Wird der oder die mein Partner oder Partnerin? Klappt das? Oder wie geht es beruflich weiter? Und wie klappt es mit dem Abbau meiner Schulden oder sowas? Im Reich Gottes geht es um Vertrauensschritte, Glauben wagen, auf Gott hören, aber auch Geduld haben. Geduld. Geduld ist ein Wort, das mit Reich Gottes zu tun hat. Warten, bis die Zeit Gottes gekommen ist. Genau. Es geht um Erkenntnis. Erkenntnis ist Stückwerk. Wir erkennen stückweise. Gläubige Menschen erkennen die Dinge des Reiches Gottes stückweise. Aber das Wort Gottes sagt auch etwas über die Menschen, die nicht an Gott glauben. Es sagt nämlich in 2. Timotheus 3,6 über die Menschen der letzten Tage. Denn aus diesen Menschen der letzten Tage sind die, die immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen werden. Es gibt Leute, die immer lernen, die überall forschen und sich Gedanken machen. Aber weil es um die Dinge des Reiches Gottes geht, dann lernen wir, indem unsere Beziehung zu Jesus enger wird. Da lernen wir. Nicht, weil wir pauken oder weil wir uns anstrengen, sondern weil wir mit Jesus gehen. Da lernen wir, in der Beziehung mit Jesus. Natürlich ist es nicht falsch, wie gesagt, Wort Gottes auch zu lesen und so weiter. Ich komme zum letzten Gedanken, eigentlich nur kurz anschneiden. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dieses Wort 1. Korinther 12, also wir waren ja mal im Urlaub in Griechenland und auch in Korinth, in Alt-Korinth. Und da gab es auch einen Spiegel von damals. Die Spiegel von damals sind nicht wie die Spiegel von heute. Das waren eigentlich Metall, also Platten, aber so vielleicht so geformt wie unsere, so ein rundes Teil, Metallplatte mit einem Griff. Aber es war kein Spiegelglas, sondern poliertes Metall. In poliertem Metall kannst du auch schon dich erkennen, aber so wie es heißt, nur undeutlich. Das war der Spiegel, der damals gemeint war. Wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich. Also in dieser Welt erkennen wir Dinge des Reiches Gottes, aber manches ist eben undeutlich. Dann aber, wenn wir in die Ewigkeit kommen, von Angesicht zu Angesicht, direkt, 100% deutlich. Jetzt erkenne ich stückweise, sagt Paulus. Und ich möchte eine letzte Geschichte erzählen und dann zum Schluss kommen. Gott kann uns, die Überschrift ist, Gott kann uns nur mit den Herzensaugen sehen. oder Gott kann man nur mit den Herzen glauben. Jemand berichtete über den Besuch eines Heidelberger Professors mit seinen Studenten in der schwachsinnigen Anstalt in Mosbach. Also heute würde man sagen, in der Psychiatrie in Mosbach. Der Anstaltsgeistliche führte diese Gruppe in den Saal der Schwächsten. Sie sahen Bilder des Grauens. Im Abschied fragte der Professor: Nun, Herr Pfarrer, wo ist denn da Ihr lieber Gott? Der Pfarrer antwortete: Haben Sie die Schwester nicht gesehen, die eines dieser jammervollen Kinder auf dem Schoß hielt und fütterte? Im Geifer und Schleim mit einer Zartheit und Güte abwischte, als ob sie das liebste Kind auf dieser Welt in ihren Armen hielte. Dann ist ihnen nicht mehr zu helfen. Also wenn sie da nicht Gott gesehen haben, dann ist ihnen nicht zu helfen. Und genau so ist es. Wenn wir mit Gott gehen, wenn die Liebe Gottes in unserem Herzen ist, sehen wir die Dinge aus einer anderen Perspektive. Und wir brauchen diese göttliche Perspektive. Wir brauchen diese göttlichen Glaubensaugen, um die Dinge in dieser Welt aus einer anderen Richtung zu sehen. Und wir werden reich sein. Wir werden Beschenkte sein. Das wird Glück bedeuten für uns. Wir werden mit viel weniger. Jesus hat gesagt, ich habe nicht mal ein Kopfkissen, wo ich mein Haupt drauflegen kann. Ich besitze eigentlich nichts. Aber ich bin überzeugt, er war der glücklichste Mensch auf dieser Erde. Und wir meinen immer, also wir brauchen das und das und das. Und die Werbung sagt uns, ja, das brauchst du auch noch. Wenn du glücklich sein willst, brauchst du all diese Dinge. Die Bibel sagt, du, sagt was anderes. Genau, ich komme zum Schluss. Unser Bibeltext war: Komm zu mir, lernt von mir, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Gott will, wenn wir in dieser Schule Gottes sind, in dieser Hochschule Gottes, Gott will uns durch diese Lernprozesse, uns, seine Kinder, nicht kleinkriegen, sondern groß machen. Und wenn Gott seine geliebten Kinder großzieht, macht er sie bescheiden und demütig. Mag vielleicht Lehrer sein, geben in dieser Welt, die sind Tyrannen, die erniedrigen auch ihre Kinder. Aber das ist nicht Gott. Gott ist ein liebender Gott. Er will uns nicht klein machen, sondern er will uns groß machen. Und er will uns großziehen. Und er möchte uns bescheiden und demütig machen, wie er selbst war. Die Frage an uns ist: Sind wir bereit, uns mit diesem Gott einzulassen, auf ihn einzugehen und uns berühren zu lassen, verändern zu lassen, unser Herz berühren zu lassen, dass Glaube nicht eine theoretische, ferne Sache bleibt, sondern dass unser Glaubensleben ein Erfahrungsleben mit Gott wird. Um das geht es. Wir entscheiden, ob Gott das mit uns tun darf. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Wir möchten beten und dann möchten wir die Kinder nach oben holen und dann werden wir auch die Kinder noch segnen für die Schule. Lasst uns aber jetzt noch beten. Herr Jesus, wir danken dir auch an diesem Sonntag. Wir danken dir, Herr, dass du ein guter Gott bist. Du hast dein Leben als Vorbild gelebt, Herr, und du hast 12 Männer in die Lebensschule genommen. Und sie waren veränderte Menschen nach diesen 3 Jahren. Verändert, erneuert, mit Perspektive, mit Hoffnung, mit Glaubenszuversicht. Herr, bereichert waren sie. Und auch das möchtest du mit uns machen. Du möchtest uns zum Segen setzen für diese Welt, die dich nicht kennt. Herr, du willst, dass wir den Menschen vorleben, wie ein Leben im Glauben aussieht, damit sie fragend werden, damit sie dich auch kennenlernen wollen. Und Herr, ich danke dir, du machst es möglich, dass das geschieht. Ich bitte dich, Herr, segne jedes Einzelne und lass dieses Wort Frucht bringen für die Ewigkeit. Darum bitte ich dich, Vater, in Jesu Namen. Amen. Wer möchte noch beten?